Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Und in dieser Folge sprechen wir über ein türkisches Auto. Guck an.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, herzlich willkommen und auch mit dabei ist wieder Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hi. Hallo Jerome, schönen Abend.
Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir nur zu zweit da sind. Das hat vielerlei Gründe. Jessica lässt herzlich grüßen, aber die hat im Moment privat so viel um die Backe. Die kann einfach im Moment nicht. Sie ist aber geistig, moralisch immer noch dabei und wird auch, sobald das wieder möglich ist, hier wieder dazustoßen in die Moderation. Und vielleicht verpflichten wir ja den einen oder anderen Moderator in den nächsten Wochen bei uns mitzumachen. Mal gucken. Wir sind jedenfalls dran. Auf jeden Fall wird dieser Podcast immer weiter funktionieren und jede Woche gibt es eine neue Folge, mal 20 Minuten, mal 30 Minuten mit interessanten Themen. Und Julia, du hast dich ein bisschen beschäftigt mit der Türkei, aber jetzt nicht urlaubsmäßig, sondern du hast dir gedacht, ups, da kommt ja was aus der Türkei, was für uns durchaus interessant ist hier beim Thema E-Mobilität. Da kommt nämlich ein Auto aus der Türkei. Ich habe schon mal davon gehört in der Vergangenheit, aber irgendwie hatte ich nie auf dem Plan, dass er bei uns in Europa auf den Markt kommen soll. Ist es tatsächlich jetzt soweit?
Man kann ihn tatsächlich bestellen. Das ist die Neuigkeit sozusagen. Also die Firma heißt erstmal TOGG, T-O-G-G geschrieben, stammt tatsächlich als reiner E-Auto-Hersteller aus der Türkei und hat tatsächlich zwei Modelle gleich auf der IAA auch angekündigt. Das haben wir ja in den letzten Folgen gar nicht mal so thematisiert, dass dieser Außenseiter da auch noch ist und auch was rausgebracht hat. Genau, einmal ein SUV, den T10X und einmal die Limousine T10F. Genau, im Prinzip die Limousine erinnert so ein bisschen äußerlich, ja, irgendwas zwischen Model S und Polestar, habe ich so irgendwie als Gedanke, aber auch vielleicht so ein bisschen Hauch von dem ID7. Also weiß nicht, wo sie da alle kopiert haben, aber zumindest ist es ein sehr, sehr reifes Auto, auch schon mit den Daten, die man da einfach auch hat. Allein die Limousine, da spricht man von über 600 Kilometern Reichweite und das ist ja schon mal eine Ansage für die Premiere auf der IAA.
Wobei, ich muss jetzt ehrlich gestehen, also Türkei war für mich als Autobauer jetzt noch nicht so wirklich auf dem Plan. ja, ist einfach so. Und wenn ich an Türkei denke, das ist zwar vielleicht unfair und wahrscheinlich auch ziemlich doof, aber ich denke dann eher so an russische Autos, wie die zu uns gekommen sind, die ziemliche Schrottautos waren. Also Lada, um ganz konkret zu sein, Lada hat zwar viele Liebhaber, auch in Deutschland, aber es ist halt trotzdem ein Schrottauto. Aber das ist es jetzt nicht, was aus der Türkei kommt. Das hat durchaus Hand und Fuß und ich glaube, das wurde ja auch durchaus von der Regierung ja so ein bisschen angeschoben, ne?
Ja, genau. Also die wollen im Prinzip auf dem Markt einfach mitmischen und Herr Erdogan hat da eine ganze Menge, ja, vielleicht Subventionen auch eingegeben, aber zumindest auch forciert, dass die Türken da tatsächlich auf dem Markt auch wieder mitmischen. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen dieses Status-Image. Wer als Land ein OEM bei sich hat, ist natürlich irgendwie ja angesehener international und kann da irgendwie auch mit den Großen mitspielen. Das würde ich vielleicht einfach mal so, naja, unterstellen. Ist aber reine Spekulation. Ich denke, jeder, der irgendwie versucht, da auf dem Markt Fuß zu fassen, ja, wir haben ja selber gesehen, wie schwierig ist, eine neue Marke beziehungsweise auch ein neuer OEM zu werden. Also insofern, das ist schon nicht ganz einfach. Und wenn man da so ein bisschen Anschub kriegt, egal ob das moralisch, staatlich, Förderung, was auch immer ist, kann das sicherlich ganz hilfreich sein. Und es ist jetzt nicht der klassische Lada Niva, den man so kennt, quadratisch praktisch gut, sondern im Prinzip ist es, ja, also wenn man in der Formsprache bleibt, ist es ein durchaus gängiges Auto, also mit geschlossenem Kühlergrill, mit, ich sag mal vorsichtig, auch so modernem Leuchtdesign. Genau, also eine coupéhafte Form. Und das ist schon sehr ansprechend, was die Türken da auch designmäßig rausgeholt haben. Und ja, eigentlich ist es auch ein kleiner Italiener, weil da Pininfarina mitgewirkt hat in der Designsprache. Also insofern, der hat ja immer schöne Autos gebaut. Also
absolut.
Ist auch Geschmackssache. Aber ne, das Design spricht ja erstmal dafür, dass man da im Prinzip auch nicht mehr so dieses Billig-Image oder was auch immer hat, sondern allein schon die Form sehr schön ist.
Aber auch technisch, wenn man sich so ein bisschen die technischen Daten anschaut, ist es ja durchaus ansprechend. Also Basismodell mit 218 PS, das ist ja schon mal was, mit reinem Heckantrieb. Und da kommt auch eine 52,4 Kilowattstunden große Batterie mit. Das sind immerhin 350 Kilometer, meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Aber wenn jemand sagt, oh nee, das reicht mir nicht. Kann er natürlich auch eine 88,5 Kilowattstunden Batterie haben. Die reicht dann für 623 Kilometer. Das Ganze mit im Top-Modell mit zwei E-Motoren, die gemeinsam 435 PS leisten. Also das sind Werte, die müssen sich überhaupt nicht verstecken vor den Chinesen oder vor den Deutschen. Wie sieht's denn im Innenraum aus? Da habe ich auch gelesen, dass es da relativ wenig Knöpfe gibt und da wieder über den Bildschirm gefingert wird. Das ist etwas, was angeblich modern ist, wovon aber die Deutschen Gott sei Dank wieder ein bisschen wegkommen. Die Türken noch nicht.
Genau, also im Prinzip ist es so, dass das Display schon sehr üppig ist, auch sehr viele Knöpfe hat. Also mag man ja zustehen, wie man möchte. Wir können auch gerne noch über die neuen VW-Reihen sprechen, die jetzt quasi wieder Richtung Verbrenner und Schalter und Knöpfe quasi gehen. Auch da können wir gerne nochmal drüber reden. Aber das Displayband ist sozusagen von einer Seite bis zur anderen durchgängig, aus mehreren Einzelbildschirmen, die sich von Tür zu Tür ziehen. Also das ist schon eine ganze Menge. Das hat ja auch Smart zum Beispiel drin, die da dann auch von links nach rechts sozusagen alles durchgängig haben. Oder Honda in dem E hat es ja auch. Bei Smart kann man es ja sozusagen auf der Beifahrerseite auch gerne abschalten und dunkel schalten. Weiß ich nicht, ob das hier auch geht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass man das irgendwie auch ausmacht, wenn man mehrere geteilte Bildschirme hat. Ja, also das ist schon sehr futuristisch, was die Türkei hier bietet mit dem Fahrzeug. Und wenn man dann auch sieht, du hast eben so ein paar Leistungsdaten gebracht, auch bei dem Thema Größe und Innendesign. Also großer Kofferraum, 505 Liter, umgeklappte Sitzbank sind es dann über 1300. Also das ist schon eine ganze Menge und bietet als Coupé immer nicht so einen schönen Ansatz wie ein Kombi, ein reiner. Aber dafür sind sie natürlich auch aerodynamischer, weil sie einfach die Tropfenform haben. Insofern, das haben die schon gut durchdacht. Und ja, wenn man da so ein bisschen Entertainment im Prinzip im Innenraum haben möchte, ja, wer es braucht, ne? Also ja, wenn man da Schalter haben möchte, ist es das falsche Auto, aber sie sind halt wirklich auf einem guten Weg sozusagen auch in dieser, also als E-Auto-Hersteller den neuen Weg mitzugehen, den andere eben auch schon haben.
Wobei man auch sagen muss, ehrlicherweise, also es ist jetzt auch kein Fahrzeug, wo ich sagen würde, das ist ein Überflieger. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich muss dieses Auto unbedingt haben, weil das kann etwas, was andere Autos nicht können. Sondern es ist etwas, was, sage ich mal, so in der Mitte oder im oberen Drittel mitschwimmt und interessant ist. Aber es ist auf der anderen Seite jetzt kein Auto, wo ich sagen würde, wow, das ist so toll, muss ich haben. Also diesen Muss-ich-haben-Faktor gibt es nicht. Mhm. Ich habe auch jetzt nochmal nachgeschaut in die Daten, wie er denn lädt. Das ist ja auch nicht unwichtig, weil die Reichweite ist ja schön und gut. Aber wenn ich die Reichweite wieder nachladen muss und das geht nicht schnell, dann ist auch wieder blöd. Also AC 11 kW, das ist üblich, leider. Ich verstehe bis heute nicht, warum die da nicht alle 22 kW einbauen. Aber gut, ist halt so. Und DC maximal 180 Kilowatt. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist im Grunde auch das, was Tesla zum Beispiel macht. Die sagen zwar immer, kann bis zu 250 kW laden, habe ich bei meinem Model Y aber noch nicht ein einziges Mal gesehen. Und ich habe Lithium-Ionen-Akkus, habe ich nie gesehen bei 250 kW. Der Ladehub von 20% auf 80% soll in allen Varianten eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Das sind alles Daten des Herstellers, haben wir jetzt nicht nachkontrolliert, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Was ein bisschen schade ist im Moment, wir wissen noch nicht so genau, was der kosten wird, ne?
Genau, also über Kosten hat man jetzt nicht gesprochen, weil es halt eben auch eine Premiere auf der IAA war, da haben sie noch kein Preisschild drauf gemacht. Gut, aber ich sag mal vorsichtig, der Marktstart ist ja jetzt im Herbst, also rücken sie auch relativ zügig mit den Daten dann auch raus. Also wenn sie ja verkaufen wollen, müssen sie das ja auch bekannt geben und über den Preis auch machen. Du hast eben gerade gesagt, ja, Ladeleistung, also finde ich auch nicht übermäßig so, aber ist halt guter Durchschnitt. Und wenn ich dann einfach sage, naja, ich würde mich auch nach dem Auto nicht umdrehen. Also es ist jetzt kein Auto, wo ich jetzt einfach sage, ja, reiß mich jetzt vom Hocker. Ich würde mich wahrscheinlich aber auch nicht bei dem neuen angekündigten Skoda irgendwie umgucken und sagen, ah, was ist das denn für ein geniales Auto? Sondern das ist, glaube ich, eher so im Jargon zu bleiben, ein vernünftiges Auto, was irgendwie nicht polarisiert, ja, was irgendwie den Massenmarkt abdeckt, wo man dann sagen kann, okay, das hat auch nicht so viel Emotionen. Und wenn man das irgendwie auf den Hof stellt, dann kommt nicht gleich der Nachbar um die Ecke und sagt, oh, was hast du dir denn da als Status gekauft, sondern das ist halt einfach ein vernünftiges Auto und ich sag mal vorsichtig, das ist eine gute Kombination. Wenn man natürlich jetzt auch den Preis noch sehen würde und der, ich sag mal vorsichtig, irgendwo so bei 30.000, 35.000 Euro liegt, wäre das natürlich schon mal eine Ansage. Gerade wenn man dann so auf dem ja, Kontinent bleibt, also EU ist es ja nicht, aber nur wo man dann einfach sagt, ist jetzt nicht asiatischer Markt, würde man vielleicht doch nochmal kaufen. Und es gibt ja eben auch noch den einen oder anderen, der so ein bisschen landsmännische Gefühle kriegt bei der E-Automarke. Also insofern, das wird für den deutschen Markt sicherlich nochmal ein Fahrzeug sein, was wir auf jeden Fall nochmal im Auge behalten sollten.
Also ich sage mal so, wir wissen nicht, was er kostet. Wenn ich jetzt Manager dieser Firma Togg wäre, würde ich tatsächlich sagen, wir müssen über den Preis auf den Markt gehen, weil die Autos sind okay. Also auch schick. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie hässlich sind, aber sie sind auch nicht besonders auffällig. Also es ist nichts, wo ich sagen würde, deswegen würde ich es kaufen, habe ich ja gerade schon gesagt. Das heißt also, das muss irgendwie einen anderen Kaufimpuls geben. Und das ist halt kein VW. Leute kaufen halt ein VW, weil es halt ein VW ist. Oder ein Audi, weil es ein Audi ist. Oder ein BMW, weil es ein BMW ist. Weil eben diese Marken ein Renommee haben. Man weiß, was man dafür kriegt. Und welche Qualität man dafür ungefähr bekommt, das weiß man natürlich bei einem türkischen Hersteller nicht. Der ist komplett neu. Mhm. Keiner kennt diesen Hersteller. Der hat auch kein Renommee. Also ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, hier, guck mal, ich habe den neuen Togg. Und die Leute sagen dann, wow, super. Sondern die sagen, was, Togg, was ist denn das? Und Und dann sagt man, er kommt aus der Türkei. Und dann, na, dann hat man so seine Überlegungen, die man da hat. Weil es ist halt nun mal die Türkei bisher kein Automobilhersteller. Das heißt, eigentlich müssten die über den Preis kommen. Also die müssten einfach die Leute ansprechen, die preissensitiv sind. Weil es gibt Menschen, die sagen, ich muss ein schickes Auto haben und ich muss damit was hermachen. Und da ist mir der Preis dann auch egal, beziehungsweise ich bin dann auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Und dann gibt es die andere Käufergruppe, die kennen wir auch, die Billigmarke von Renault, Dacia. Und Dacia wird ja auch gekauft. Das hat auch kein Renommee. Dacia hat kein Renommee. Aber die werden verkauft über den Preis. Das ist halt ein günstiges, solides Auto. Und ich denke, wenn die Türken da auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt kommen wollen, wäre das meines Erachtens der richtige Ansatz zu sagen, okay, wir verkaufen unser Auto nicht für 35.000, sondern wir verkaufen die für 27.000. Auch wenn wir vielleicht erstmal ein bisschen was drauflegen auf das Auto, aber wir holen es dann über die Reparaturen oder sonst wie wieder her, beziehungsweise na, wir bauen uns erstmal eine Verkaufsbasis auf und bieten günstige Autos an. Darüber könnte es meines Erachtens funktionieren, zumal wir ja sowas brauchen. Also wir brauchen ja günstige Elektroautos. Ist ja nicht so, dass wir hier überall günstige Elektroautos hätten. Selbst die Chinesen sind nicht günstig, auch wegen der Zölle. Also da wäre, fände ich, ein guter Ansatzpunkt. Auf der anderen Seite, wie sieht es dann aus mit der Wartung von dem Auto? Also das ist auch teilweise bei den Chinesen ein Problem, dass man sich ein Auto kauft. So, und jetzt muss es repariert, gewartet werden. Hat der Togg schon gesagt, wie sie das machen wollen?
Mit keinem Wort. Ähnlich wie bei Tesla werden die wahrscheinlich auch erstmal überlegen, scheiße, entweder brauchen wir einen Vertragspartner oder wir müssen das selber lösen. Oder die Autos sind wie bei den alten S sozusagen so wartungsunanfällig und wir haben keinen Wartungsplan dahinter, dass ihr bitte nicht zu uns kommt. Ja, also gerade in der ersten Zeit hat das Tesla ja nur mit den Rangern gemacht und hat gesagt, um Himmels Willen, wir haben Verkaufsräume, aber keine Werkstätten. Also bleibt uns bloß weg und jede andere Werkstatt kann das auch. Vielleicht wird es ja auch so ein Modell, wo dann die freien Werkstätten sofort zugreifen. Drauf kriegen. Also das kann ja auch irgendwie noch möglich sein, dass dann diese preissensiblen Leute gar nicht mehr zu einem Autohaus oder zu einer Autowerkstatt, Vertragswerkstatt gehen, sondern eben auch zu dem, ja, ich sage mal vorsichtig, zu der nächsten um die Ecke Werkstatt, wo du dann einfach einen Hochwollschein ja, vorweist und dann kannst du jedes Auto ja auch reparieren. So, und genau das ist ja auch das Thema. Also wenn ich beim Renommee bin oder bei den bezahlbaren Kleinwagen, wir gucken uns ja die Zulassungszahlen immer wieder an und da ist ja auch Skoda zum Beispiel ganz weit vorne und die haben ja auch das Renommee, dass sie zwar im VW-Konzern sind, aber dann eben auch der Billigheimer bei VW sind. Und da sprechen ja die Zulassungszahlen auch bei den E-Fahrzeugen mittlerweile tatsächlich echt Bände. Also der VW-Konzern hat sich damit einen Gefallen getan, quasi auch nochmal so eine günstige Marke ins Portfolio zu holen, um dann einfach im Konzern auch die Käuferschicht was anzubieten zu können für die Käuferschaft. Und also die können natürlich ihre eigene, ich sag mal, spaltmaßgetriebene schöne Politik mit ihren Fahrzeugen machen. Aber nichtsdestotrotz müssen sie eben auch die günstigen Fahrzeuge im Blick haben. Und da.
Es gibt noch ein Problem und das geisterte in den letzten Tagen durch die Medien, nämlich ein Horber tatsächlich hat sich ein chinesisches Auto gekauft und hat jetzt massive Probleme, weil dieser Chinese zwar mit ATU einen Vertrag hat und das Auto da auch repariert werden kann, aber das Problem sind die Ersatzteile, die einfach nicht da sind. Ja. Ja, also die Ersatzteile, es geht ja nicht nur darum, Werkstätten zu haben, da kann man ja einen Vertrag machen, ne? Zum Beispiel mit ATU oder mit anderen Werkstattketten, aber wenn dann die Ersatzteilversorgung nicht funktioniert, wenn man dann eben monatelang auf den Türgriff warten muss, dann hilft ja auch diese Werkstatt nicht mehr weiter. Also das ist durchaus etwas, was man sich überlegen muss im Vorhinein und auch wenn man Käufer ist, wenn man also sagt, ich kaufe mir jetzt einen Tok, ein türkisches Auto, dann geht es eben nicht nur, wo kann ich es reparieren lassen und warten lassen und die Garantieleistung mir holen, sondern geht es auch darum, sind dann auch die Ersatzteile da. Wo ich bei Tok davon ausgehe, dass die Firma nicht in 2 Jahren wieder schließt, das ist schon mal gut, das weiß man bei chinesischen Firmen halt nicht, ja, teilweise, ja, ist einfach so, aber das denke ich mal, ist bei Tok gegeben, aber es muss halt auch eben gewährleistet sein, dass eben Ersatzteile vorhanden sind für die Reparatur. Insofern muss man einfach vorsichtig sein und erstmal gucken, wie macht das Tok? Und da bin ich wirklich sehr, gespannt, was die machen, weil diese von dieser Firma höre ich schon seit sehr langer Zeit und die arbeiten ja schon bestimmt seit 5 bis 10 Jahren daran, ein Auto auf den Markt zu bringen. Ich weiß noch, dass Erdogan gesagt hat, wir müssen Elektroautos selber bauen. Ja. Jetzt ist es da und schauen wir mal, wie die auf den Markt gehen. Im Herbst ist es soweit, dann kommen die mit 2 Fahrzeugen auf den Markt und dann schauen wir mal, wie sich die Türken schlagen. Gönnen würde ich sie ihnen ja durchaus. Ich gönne es allen, die Elektroautos bauen und nur Elektroautos. Aber es müssen halt die Leute auch dann willens sein, diese Autos zu kaufen. So, jetzt gehen wir aber zum VW-Konzern. Da wolltest du auch noch hin.
Genau, ich wollte da hin, weil VW so als Schlagzeile gefühlt wieder zu den Verbrennern zurück möchte. Also gar nicht mal, was das Thema Antrieb angeht, sondern wir haben ja auch schon mal drüber philosophiert, warum jetzt ein ID.3 nicht ein Golf genannt werden könnte oder der elektrifiziert wurde und dann eingestellt wurde, als Name zumindest, und dann nicht weiterentwickelt wurde. Also im Prinzip haben sie genau das erkannt und haben jetzt im Prinzip auch die neuen Stromer, die sie auf den Markt werfen, also den ID Cross und den ID Polo, genauso wieder konzipiert. Das heißt, sie sagen nun, dass das ein bisschen zum Bonbon des Verbrenners einfach passen muss und die Leute satt sind einfach von diesen Displays, die du vorhin schon angesprochen hast. Und im Prinzip fahren sie jetzt so ein bisschen zweigleisig und wollen im Prinzip die wieder einfangen, die so ein bisschen abgesprungen sind und haben im Prinzip diesen ID Cross als serienare Studie rausgebracht. Marktstart soll bereits im nächsten Jahr sein. Das heißt, der wird, wenn man die Bilder so sieht, das ist ein SUV, ähnlich wie der Tok SUV, zwar als sehr kompakter SUV auf den Markt kommen, aber zumindest wird da im Prinzip auch nochmal die Verbrennerlinie mit reingebracht, sodass sie im Prinzip das Design für beide wieder haben, wahrscheinlich 2 Produktionslinien auch dahinter haben, die sehr eigenständig wahrscheinlich auch sind, aber trotzdem dieselbe Basis einfach haben. Schade, 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 aber ist halt einfach so und im Prinzip ist es einfach so, dass die Leute auch gesagt haben, naja, mit eurer Form- und Designsprache wollen wir im Prinzip wieder zurück zur Basis. Also wir wollen wieder die gerade Form haben in der Seitenlinie, nicht wie beim ID.7 so geschwungen. Wir wollen halt unsere Schalter und Knöpfe zurück. Wir wollen im Prinzip doch die SUV-Geschichte dann auf kleiner Plattform haben. Auch die Lichtsignatur soll im Prinzip im VW-Konzern wieder so bleiben, wie sie jetzt ist. Aber dass man eben diese Fensterlinie zum Beispiel oder die C-Säule an die früheren Golfmodelle oder eben auch an den Stil des Busses, den VW-Bus, einfach auch angleicht, um dann wieder die Käuferschaft einfach zurückzuholen, die vorher vielleicht überlegt haben, ist mir dann doch ein bisschen zu futuristisch. Also insofern weiß ich nicht, wie da die Philosophie ist, aber dass man im Prinzip auch wieder die Linie, die Designlinie wieder quasi ein bisschen bodenständiger und weltoffener macht für die Leute, die jetzt sozusagen auf den Markt kommen als Nachfrager. Weil die frühen Adopter, die Early Adopter sind durch. Auch bei VW sind die durch. Jetzt muss es im Prinzip die geben, die immer schon VW gekauft haben, die immer wieder VW kaufen wollen. Und da müssen wir irgendwie auch rein, haben sie dann gesagt.
Ich möchte nochmal auf den Monitor zu sprechen kommen, also die Bedienung des Monitors. Wir haben da schon sehr oft darüber gesprochen und diskutiert und ich habe da auch vor vielen Jahren schon ein Video dazu gemacht, das recht erfolgreich war auf YouTube. ich wollte eigentlich nie zu diesem Monitor hin. Also ich habe mir damals den Tesla gekauft, das Model S. Und natürlich ist man erstmal beeindruckt über den großen Monitor. Das gab es vorher einfach so nicht. Zumindest nicht in meiner, in meinen Autos, die ich davor hatte. Ja, in meinem Renault Twingo gab es das nicht. Und auch nicht in meinem VW Touran, den ich hatte vor dem Model S. Und auch nicht in meinem Mercedes 190 und auch nicht in meinem Peugeot 205. All das Fahrzeuge, die ich mal besessen habe. Und natürlich war man erstmal geflasht von diesem Monitor. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es halt doof ist, wenn man zum Beispiel die Klimaanlage über einen Monitor steuern muss, weil man soll ja auf die Straße gucken und nicht auf diesen blöden Monitor. Und das hat inzwischen Tesla auch erkannt, dass das blöd ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Autopilot-Modus bist, im My Model Y, dann sieht ja die Kamera, die innen verbaut ist, wenn ich auf den Monitor schaue. Und das heißt, wenn ich jetzt also auf der Autobahn fahre und die Autobahn ist leer, und ich schalte den Autopilot ein. Wie gesagt, die Autobahn ist leer. Ich fahre abends, was weiß ich, samstagabends zurück nach Hause oder auch nachts um 3 oder 4 nachts und die Autobahn ist wirklich leer. So, und jetzt möchte ich gerne irgendwas am Monitor machen. Also ich möchte zum Beispiel die Navigation irgendwas machen. Ich möchte vielleicht noch einen zusätzlichen Ladestopp einfügen, damit er eben vorkonditioniert. Dann fängt sofort dieses System an zu meckern. Ich soll doch bitte nicht auf den Monitor starren. Was ich zwar einerseits verstehe, auf der anderen Seite ist es ja total bescheuert. Die sagen mir auf der einen Seite, pass auf, wenn du das Auto bedienst, dann bedienst bitte über den Monitor. Und wenn ich es dann über den Monitor bediene, dann meckert er, weil ich es über den Monitor bediene. Also vollkommenen Schwachsinn machen die da gerade. Warum auch immer. Und ich meine, ich habe ja den Autopilot, damit ich eben nicht die ganze Zeit, gerade wenn die Straße leer ist, immer hundertprozentig auf die Straße gucken muss. Soll man aber, ja, ne? Aber, ne? Du verstehst, was ich meine. Was ich dann mache, ist, ich schalte den Autopiloten ab, damit ich auf dem Monitor das machen muss, was die Gefahr ja wieder erhöht. Ja. Also es ist vollkommen schwachsinnig. Und ich bin ja auch nicht gegen die Monitore. Also im Gegenteil, ich bin froh, dass ich ihn habe. Und wenn ich dann lade, kann ich da, was weiß ich, Disney Channel gucken oder Netflix oder YouTube oder was auch immer. Oder kann spielen oder mein Sohn. Alles gut. Während der Fahrt möchte ich aber die Klimaanlage bedienen. Ich möchte, alle möglichen Sachen bedienen, aber ohne hinzugucken. Und das geht halt nun mal nur mit Schaltern. Und da ein ausgewogenes, ja, eine Balance zu finden. Auf der einen Seite zu sagen, okay, die Funktionen, die ich eigentlich nur, wenn ich stehe, brauche, die mache ich auf dem Monitor. Und zusätzlich mache ich aber die Funktion, die ich während der Fahrt brauche. Die mache ich dann aber auf Schalter und die mache ich schick, finde ich eigentlich die richtige Entscheidung. Aber was eben viele immer noch nicht wahrhaben wollen, gerade Tesla-Fans nicht wahrhaben wollen, die sagen ja alle, Tesla kam mit einem komplett neuen Konzept und das ist futuristisch und das ist toll und das ist Dings. Und ich habe damals schon gesagt, nein, das ist nicht toll. Sondern Tesla macht das schlicht und ergreifend aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht aus dem Grund, den ihr dauernd nennt, sondern der Grund ist, so ein Schalter kostet Geld. So, lass es 1 Euro sein, ein Plastikschalter, ja, für 1 Euro in der Zulieferindustrie, der kostet 1 Euro. Wenn ich aber 15, 20 Millionen Autos produziere, dann sind das eben 15, 20 Millionen, die ich für diesen einen Schalter ausgeben muss, das ist Geld. Und wenn das nicht nur ein Schalter ist, sondern wenn das 10 Schalter sind, ja, dann ist es das 10-fache, dann sind wir bei 150 Millionen Euro, die sie mehr ausgeben für diese Schalter. Und die wollen sie sich einfach sparen. Die haben sich das einfach sparen wollen. Die haben sich gesagt, wir brauchen diese Schalter nicht, die können wir uns sparen, weil dann brauchen wir die nicht einbauen, dann brauchen wir die nicht kaufen, dann sparen wir Geld. Wir machen das mit der Software. Und ich fühle mich dann echt verarscht, wenn dann eben auch sogar das so weit geht, dass auch der Blinkerhebel eingespart wird. Ja, das war die größte, meiner Meinung, das ist meine Meinung, kann jeder gerne andere Meinung haben, sehr gerne, aber für mich war das die größte Verarschung. Und dann kamen die ganzen Tesla-Fans, die gesagt haben, oh, da muss man sich dran gewöhnen und das ist toll und ne. Nein, ist es nicht. Ich habe es probiert, ich bin mit einem Model 3 gefahren, den ich leihweise hatte, als mein Model S in der Werkstatt war, der hatte keinen Blinkerhebel mehr. Ich fand's scheiße, Entschuldigung, ich fand's einfach scheiße, weil ich dann dauernd nachdenken musste, wo ist jetzt der Knopf und im Kreisverkehr ist das einfach Schrott, Punkt, das ist einfach nicht in Ordnung. Aber man hat sich den Blinkerhebel gespart, der kostet dann vielleicht nicht 1 Euro, der kostet dann vielleicht gleich 10 oder 15 Euro, wenn man den in der Zulieferindustrie einkauft und das hat man sich halt einfach gespart. Und das war einfach ein Fehler und das haben sie ja korrigiert mit dem neuen Model Y. Da ist ja wieder der Hebel wieder zurück. Ach, guck mal an, woran das wohl liegt. Nicht daran, dass die Leute super zufrieden damit waren, dass er nicht mehr da war. Ne? So wie die ganzen YouTube-Tesla-Fans, Fanboys und was weiß ich. Ne? Also deswegen, ich wehre mich dagegen. Also zu sagen, ja, jetzt gibt es eine neue Mode. Ich fand es von Anfang an absolut den falschen Weg. Die deutsche Automobilindustrie hat es inzwischen wieder verstanden, baut wieder Knöpfe ein. Das finde ich gut. Das heißt ja nicht, dass man keine großen Monitore da nicht mehr einbauen muss. Infos und so weiter kann man ja weiterhin über die Monitore. Übrigens auch der Tok hat große Monitore, ne, wo eben die Anzeigen sind. Alles gut, wunderbar. Man hat sich ja auch beim Model Y auch den Monitor hinterm Dings gespart, hinterm Lenkrad. Nicht, weil das Auto bald automatisiert durch die Gegend fährt, wie es Elon Musk den Leuten verzapft hat, sondern schlicht und ergreifend, weil man sich den Monitor gespart hat. Dann hat man sich wieder 30, 40 Euro gespart pro Fahrzeug. Rechne es hoch, wie viel das bei Millionen von Autos ist. Ne, das macht durchaus was aus. Aber dann zu sagen hier, das ist, weil es bald autonom fährt, ist vollkommener Schwachsinn. Wer das glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Meiner Meinung nach. Ist meine Meinung. Aber ihr könnt gerne anderer Meinung sein.
Du kannst ja nochmal meine Meinung abfragen.
Ja, sag mir mal deine Meinung. Und wehe, du bist nicht meiner Meinung.
Also ich hatte ja vorher relativ lange einen Tesla Model S ohne Autopilot. Also Autopilot AP0. So, und da war es für mich tatsächlich echt überfordernd, während der Fahrt irgendwas umzustellen. So, und genau wie du das beschrieben hast, habe ich mir tatsächlich dann auch sehr bewusst ein 2015er Modell mit dem AP1 geholt, wo ich zumindest die Spurhalteassistent und den Tempomaten drin habe. So, weil dann läuft er erstmal geradeaus und haut mir nicht irgendwo ab. Damit kann ich schon viel im Auto lösen auf der Autobahn, wenn ich sowieso freie Strecke habe. Das würde ich jetzt nicht in Hannover Innenstadt machen, wo die Fußgänger alle rumlaufen und wo irgendwelche Türen aufgehen. Da würde ich es mir verkneifen, da würde ich rechts ranfahren. Aber auf der Autobahn alles fein. So, und ich bin auch ein Freund von, ich hätte gerne noch mal ein paar Schalter. So, und Tesla hat es ja so gemacht, dass sie sehr viel aus dem Daimler-Regal genommen haben. Das heißt, da wird der Einkaufspreis auch schon relativ günstig beim ersten Model S gewesen sein. Beim zweiten haben sie es dann selber entwickelt. Also insofern, Entwicklung kostet Geld. Und ich habe auch mal ganz spannend, ich glaube, bei dem Sion war das, der ja nie rausgekommen ist, sondern nur als Prototyp immer durch die Gegend gefahren ist. Da habe ich mal mit einem Entwickler gesprochen und der sagte, naja, wir müssen jetzt nicht die schnellste Reaktionszeit in irgendwelchen Schaltern haben. Das reicht, wenn wir da, ich weiß nicht, mehrere Millisekunden quasi Versatz haben, aber der Kunde würde es halt nicht so mitkriegen, aber dafür sind die im Einkauf halt die Hälfte günstiger. Okay, fein. Ja, also da kann man ja mit reden und da kann man eben auch dann als Kunde sagen, ich habe das, dauert ein bisschen länger, merke ich aber gar nicht, weil ich habe sowieso nicht so futuristische Autos bisher gehabt, die so ultraschnell waren. So, und die Leute stimmen halt ab mit den Füßen im Zweifel. Die kaufen sich Ersatzmonitore in Autos rein, wo sie dann keinen Monitor mehr finden. Die kaufen das Auto nicht, weil der Blinkerhebel nicht da ist. Die kaufen sich auch ein Auto, wie ein Tesla zum Beispiel, nicht, wo dann der Schalter für das, wie heißt das, Warnblinklicht gar nicht an gewohnter Position ist, nämlich oben im Dach. So, da gucke ich nicht spontan hin, sondern ich gucke, dass ich irgendwie die Spur halte, dass ich da irgendwie geradeaus oder wegkomme vom Unfallgeschehen. Und da habe ich einfach keine Lust, dann noch den Schalter zu suchen. Und das ist im Prinzip oben im Dach. Da würde ich es nicht vermuten, da würde ich maximal das Schiebedach vermuten, aber nichts anderes als Funktion. Und das hat ja zum Beispiel auch der ADAC bemängelt und da ist ja das Model 3 auch gnadenlos durchgerasselt in der Funktionalität. Insofern, da hat Tesla natürlich auch eine Abwertung gekriegt. Also insofern, das ist nicht nur Kundenaspekt, sondern eben auch ein sicherheitsrelevantes Thema und da ist dann schnell auch das KBA mit im Spiel, wo sie dann sagen, naja, also das muss das Auto mindestens haben. So, also ein Lenkrad wegzuoptimieren, von wegen, wir wollen irgendwann mal autonom fahren und wir nehmen jetzt schon mal die Hälfte vom runden Kreis weg, damit sich die Leute schon mal dran gewöhnen, dass sie da nicht reingreifen, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Deshalb finde ich es auch ganz nett, dass dieser ID. Cross als Studie quasi auch wieder so ein paar Schalter hat und diese gewisse Kombination auch als zwei Monitore damit bringt. Also ich muss auch nicht die Monitorreihe wie beim Tok oder beim Smart oder beim Honda haben, die komplett durchgeht. Dafür habe ich zu wenig Beifahrer im Auto, dass ich da irgendwie hingucken würde und dann würde mich das auch ablenken. Was ich aber bei dem ID. Cross jetzt schwierig finde, ist der Trend auch bei anderen Fahrzeugen zu diesen sehr durchgängigen Mittelkonsolen. Also ich frage mich immer, wie viel Ehestreit da wohl in der deutschen Bevölkerung ist oder generell weltweit, wo ich dann diese riesen Mittelkonsolen reinbringen muss und wenn ich bei einem Beifahrer etwas gerne mag, da irgendwie gar nicht mehr unterstützend irgendwie Unterstützung auch bekomme. So, und weiß ich nicht, ob das irgendwie besonders schick, besonders cool ist, aber das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ansonsten ist es halt für mich ein SUV, wo ich einfach denke, braucht die Welt jetzt nicht mehr, weil haben wir schon. Also da wäre es tatsächlich echt schöner gewesen. Sie hätten andere Fahrzeuge jetzt deutlich irgendwie nochmal in einem Kleinwagensegment gebracht. Dass die Leute natürlich etwas älter werden im Durchschnitt und dann höher einsteigen wollen, mag vielleicht die Philosophie dahinter sein, dass das die Käuferschicht bei VW jetzt einfach definitiv ist, die natürlich auch so vom Verbrenner-Outfit, vom Design über die Schalter, über die Funktionen einfach auch sagen, okay, es reicht mir, wenn ich jetzt den Antrieb verändere. Das ist schon außerhalb der Komfortzone und da kann ich mich aber noch schnell dran gewöhnen, ist vielleicht auch okay. Und ich bin mal gespannt auf den ID. Polo, was der noch so bringt. Aber wenn der halt auch so eine komische Mittelkonsole dann irgendwie hat, weiß ich nicht. Also ist nicht unbedingt ja die Optik des Polos, wo man dann irgendwie hin will, weil das sind ja tatsächlich so Stadtautos, die einfach ja im kleinen und Mittelsegment irgendwo auch noch irgendwie so eine ja gewisse Niedrigschwelligkeit einfach auch haben, um das mal vielleicht einfach so zu sagen. Und der muss halt einfach funktionieren, praktisch sein, ich sag mal, in jede Parklücke passen. Genau, und einfach auch nicht so weit weg sein von dem Polo, wenn sie schon den Namen wieder nehmen. Insofern, das kommt hoffentlich jetzt
ich
auch.
Ich erwarte einen Polo, der aussieht wie der Verbrenner-Polo, aber halt elektrisch ist. So,
ja.
Ich habe da keine hohen Ansprüche. Ja, vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer auch eine Meinung zu den Themen, die wir heute hatten. Es war ja doch durchaus kontroverse Themen. Also, wenn ihr eine Meinung zum Talk habt oder wenn ihr eine Meinung zu den Monitoren habt, lasst es uns gerne per Mail wissen.
Schreib uns eine Mail, hab keine Angst, hau in die Tasten, zögere nicht. Es ist ganz easy, schreibe einfach an redaktion@die-movotion.de.
Also, lasst gerne von euch hören. Wir lesen gerne Mails vor. Ihr könnt uns auch Audios schicken. Auch kein Problem. Kann man auch einspielen hier. Wir haben die Technik. Und ja, da würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Und machen ja, wie gesagt, den Deckel drauf. Und machen den Deckel nächste Woche wieder auf. Da haben wir dann wieder mal Studiogäste, ne?
Genau, zwei Frauen.
Zwei Frauen gleich. Dann bin ich ja der Hahn im Korb. Wunderbar. So drei Frauen und ich. Da freue ich mich drauf. Wunderbar. Dann Dankeschön, Julia Maulhardt. Bis zur nächsten Woche. Ich bin Jerome Brunel. Und ja, Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören, fürs Runterladen. Gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über jeden Hörer. Und es sind ja schon ein paar Tausend. Und das können gerne noch ein paar Tausend mehr werden. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.